Radio 1.
Freuen Sie sich bitte jetzt auf einen Buchtipp, ein Buchgespräch. Wir machen wir auch nicht alle Tage hier, aber hier lohnt es sich nun ganz besonders, weil es Berliner Stadtgeschichte ist. Justizgeflüster, es gab schon Fassadengeflüster, ähnlich schön gestalteter Band, auch eine Anregung, durch die Stadt zu gehen. Das ist natürlich einfacher, weil man die Fassaden einfach sehen kann. Im zweiten Band dieser ganz besonderen, sehr persönlichen Stadtgeschichte beschreiben die beiden jetzt also Gerichte und Gefängnisse in Berlin. Und ich fand das total verblüffend bei diesem sehr schön bebilderten Buch, dass man immer denkt, ja stimmt, das kennst du doch und das kennst du, die Fassade kennst du. Man denkt oft nicht drüber nach, was dahinter ist. Und in der Regel weiß man es ja auch nicht. Meistens auch aus guten Gründen nicht, weil man in der Regel ja nicht ins Gefängnis muss und auch nicht ins Gericht geht. Jeweils sehr, sehr selten. Begrüße erstmal ganz herzlich von Zeitreisen. Das steht ja dahinter, hinter diesem Projekt, Arne Krasting und Alexander Vogel. Hallo, hallo, willkommen. Die Autoren des Buches. Hallo, wie Sie da seid. Im Amian Verlag erschienen. Und erstmal, es gibt ja so eine, ja, vielleicht ein Grundeindruck, also auch wenn man so durchblättert, es sind sehr oft Trutzburgen, es ist oft sehr wuchtig, sehr klobig gebaut worden, was vielleicht sogar dazu führt, dass relativ viele dieser Bauten den Krieg auch ganz gut überstanden haben. Also es sind ja viele davon noch erhalten, weil die auch so solide gebaut sind. Könnte das sein?
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie so solide gebaut sind. Es ist einfach so ein Mysterium der Berliner Stadtgeschichte, dass es die meisten dieser kaiserzeitlichen Bauten, und das ist einfach der größte Teil, fast ausschließlich alle großen Gerichtsgebäude, die wir heute noch in Berlin sehen, die sind in dieser Zeit gebaut worden und die haben fast eben alle diesen Krieg überstanden. Und das ist ja so eine Seltenheit in Berlin. Das war auch eigentlich einer der Gründe, warum wir gedacht haben, das sollten wir vielleicht mal als Anlass nehmen, genau auf diese Gebäude zu schauen. Aber ich glaube nicht, dass die nur mit Stahl verstärkt sind und deswegen alle überstanden haben. Das ist eher so ein bisschen Zufall oder vielleicht ja auch nicht. Recht braucht man ja immer, ne? Und vielleicht gibt es dann auch so ein bisschen Respekt, aber nein, es ist eher wirklich Zufall. Zwei, drei haben es auch nicht überlebt, aber in der großen Masse eben schon.
Sehr viel noch da. Und wie seid ihr jetzt vorgegangen? Also ihr musstet ja erstmal, die Idee ist mir jetzt klar, also man wollte mal zeigen, eine Seite der Stadt, die so kaum jemand kennt, ist ja eigentlich eine Natur der Sache, dass man in so ein Gefängnis jetzt nicht automatisch so klingelt und dann sagt man, ich schaue mir das hier mal an. Oder wie war das?
Na, das war ja die Pandemie, also das war sozusagen ein Pandemieprojekt, wo es sowieso schwierig war, in irgendein Gebäude zu kommen und bei den Gerichtsgebäuden natürlich auch. Und das Erste, was wir uns ansehen wollten, war in Lichtenberg und ich habe Mails geschrieben, ich habe angerufen, keine Reaktion. Okay, das wäre auch außerhalb der Pandemie wahrscheinlich so, dass keiner reagieren würde, aber dann war ich da gewesen mit Alex und geklopft und war ein freundlicher Mann, der uns reingelassen hat und gesagt, wir würden gerne Informationen über das Gebäude haben, Fotoerlaubnis, wie können wir jetzt vorgehen, wir können Sie nicht erreichen, jetzt sind wir hier, was machen wir? Ja, gehen Sie mal hoch, Zimmer 135, sind wir hochgegangen, eine freundliche Sekretärin, und in der Ecke saß so ein Herr, etwas älter, etwas zu großer Anzug, aß eine Leberwurststulle und die Dame meinte ja, sie sind richtig, der Mann weiß Bescheid. Und mir war klar, das ist der Hausmeister. Ah, ja. Der Hausmeister, der muss alles
immer,
wissen.
Immer.
Und wollte auf ihn zugehen und sagen, Sie sind ja sicherlich der Hausmeister. Und stand auf, ja, ich bin der Gerichtspräsident. Was wollen Sie wissen?
So, ja.
Okay. Und hat uns dann tatsächlich 2 Stunden, er hat ein bisschen gejammert, hat gerade wenig zu tun. Während der Pandemie war zivilgerichtlich nicht ganz so viel zu tun. Hat er uns dann eben das Gebäude gezeigt und unglaubliche Geschichten erzählt. Also das ist das, was wir im Grunde genommen daraus gelernt haben. Die besten Geschichten kommen von den Menschen, die dort arbeiten.
Das ist auch im Buch ja drin, müssen wir auch ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht nur ein Architekturführer, das auch, eben mit diesen tollen Bildern, sondern man erfährt unheimlich viel über Menschenschicksale. Der Hauptmann von Köpenick, besonders vielleicht gar nicht prominentesten Insassen, zumindest in dieser Zeit im Kaiserreich, zu benennen. Also ihr habt immer auch versucht, die Geschichten dahinter zu beschreiben. Aber lasst uns trotzdem jetzt noch ein bisschen bei der Architektur bleiben. Gibt es erstmal für die Gerichte so einen Grundstil? Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, daran haben die sich orientiert? Das macht ein Gerichtsgebäude aus jenen Jahren aus?
Also einmal wegen der Entstehungszeit, während der Kaiserzeit, ist das die Zeit des Historismus. Und in diesem Historismus, Architekturzeitalter, da hat man sich überall bedient. Da konnte man aus der Barockzeit was nehmen, aus der Renaissance, manchmal Gotik. Aber es gab letztlich so eine Art Baukastensystem, weil das Ganze staatlich gesteuert gewesen ist von der preußischen Bauverwaltung. Es gab eine eigene Abteilung für die Justizbauten. Und die haben dann eigentlich so Vorgaben gemacht. Sagt, okay, es muss so und so aussehen, die so und so wie Räume mit einer bestimmten Kennzahl für Quadratmeter und Höhen und auch, wo die Fenster hin müssen. Und dann gab es ihnen auch so ein Gestaltungsprogramm. Je höher das Gericht, desto üppiger konnte es sein. Manchmal konnte es eben auch ein bisschen verspielter in eine Richtung gehen, je nachdem, wo man sich eben befunden hat. Und da kam eben was hinzu, und was sowieso eben das Besondere in Berlin ist, Berlin zu dieser Zeit war ja noch viel, viel kleiner, als es dann erst ab 1920 wurde. Da gab es ja noch so eigenständige Städte wie Spandau und Köpenick und Weißensee entstand gerade erst. Aber da brauchte man auch schon Gerichtsbauten. Und das war meistens auf der grünen Wiese und da war nur wenig los. Und da hat man sich so ein bisschen bei diesen Gerichtsbauten dann auch an der Umgebung orientiert, was zum Beispiel dazu führt, dass dann in Weißensee alles so ein bisschen floral ist und so ein kleines bisschen verspielt, wie so ein kleines Schlösschen aussieht. Also man hat einerseits eben so ein Baukastensystem gehabt und andererseits so ein bisschen stilistische Freiheit gehabt, je nachdem, wo das Gericht eben auch stehen sollte. Und das macht es so spannend.
Also ich denke zum Beispiel, als, was ja sehr bekannt, auch durch viele Filme übrigens, also auch ein wichtiges Thema natürlich bei euch, Littenstraße, also dieses riesige, wundervolle Gebäude, dann an der Klosterruine, wo übrigens zu DDR-Zeiten der linke Flügel abgerissen wurde. Der war schon vollständig restauriert, dann hat man diese Straße verbreitert, den Tunnel gebaut, da hat man echt einen ganzen Flügel abgerissen. Aber wenn man da reinkommt, ich finde, es hat ja auch nichts Einschüchterndes, sondern eher was Offenes, was Einladendes fast.
Total, also das ist auch mein Lieblingsgebäude, dieses Gerichtsgebäude. Mhm. Du gehst rein, es ist hell, es ist so eine Mischung aus Jugendstil und Rokoko, also total durchgeknallter Stil irgendwie. Und es gibt eine Gerichtsreporterin aus den 20er Jahren, Gabriele Terget, tolle Schriftstellerin auch, die hat das beschrieben als die Atmosphäre eines Tanzlokals. Also ob man da große Bälle hätte feiern können. Und das ist tatsächlich so ein Gebäude, was, da gibt es dann Ritterfiguren, was wirklich sehr, sehr wild in den Formen misch ist. Und wo man sich auch ein bisschen verlaufen kann. Also es ist so unglaublich viele Gänge. Und ein kleiner Tipp für all die, die ja mal reingehen wollen, nicht aus beruflichen oder sonstigen Gründen, die haben eine sehr schöne Kantine, wo du eben auch als nicht geladener oder nicht dort abender rein kannst.
Also danke auch für diesen Tipp. Gibt es denn andere Gebäude, also dieses ist in der Tat irgendwie lichterfüllt, die eher einschüchternd sind? Wie sagen wir das? Also da hat man sich vielleicht so an der Gotik oder so dann an Burgenbauten orientiert, wo man eher so ein düsteres Gefühl hat?
Naja, also allein durch die Größe schüchtert schon so ein bisschen das Kriminalgericht ein. Das ist eben das große Gebäude, was im Moabit steht. Kriminalgericht, das ist so eine Berliner Spezialität, weil normalerweise werden Kriminalsachen ganz normal bei Amtsgerichten und Landgerichten eben abgehandelt. Aber wir haben in Berlin ein eigenes Gebäude, wo alle Strafsachen eben passieren. Und das gibt's in der Form nur in Berlin. Und das Ding ist einfach schon ein Riesengebäude, in dem man sich auch schon verlaufen kann so ein bisschen. Wenn man dann in dieser Eingangshalle steht, da gibt's meterhohe Steinfiguren, die grimmig nach unten schauen. Ich finde, das hat schon so ein bisschen was.
Ja, man soll sich klein fühlen vor Gericht.
Ja, es ist aber eben nicht nur so gewesen. Das ist so eine Interpretation gewesen. Auf der anderen Seite, und das haben wir auch bei den Recherchen rausgefunden, es ging auch immer ein bisschen darum, dass man in der Zeit, als in dem das entstanden ist, nämlich in der Kaiserzeit, das war eben gleichzeitig die Zeit, in dem es zum ersten Mal ja auch ein deutsches Reich gab. Und dann wurden die Gerichte und das ganze Gerichtswesen vereinheitlicht. Und mit einem Schlag waren eben die Gerichte auch etwas, was die Einheit des Landes symbolisierten und etwas, worauf man auch von stolz sein konnte. Und dieser Stolz, auch der wird transportiert. Es geht also nicht nur um die Macht, die niederdrückt, sondern die Macht und die Besonderheit für die Bürger, dass jetzt einheitlich Recht gesprochen werden kann.
Damit auch eine Sicherheit da ist, also eine Klarheit,
genauso, wo
man sich zu verhalten hat. Justizgeflüster, das neue Buch von Arne Krasting und Alexander Vogel. Wir waren schon in den Gerichten unterwegs. Jetzt gehen wir mal in die Gefängnisse. Ist auch der logische Weg. Man wird erst verurteilt und dann geht man ins Knast. Manchmal gibt es vielleicht auch einen baulichen Zusammenhang sogar. Also gibt es sowas in Berlin, dass man aus dem Gericht dann sofort Hintertür und dann war man im Knast?
Genau so war es. Ja? Also Amtsgerichte, das sind eher so die, wo es zuerst hinkommt. Und eigentlich gibt es da ja auch Strafverfahren. Und deswegen war immer so ein Knast gleich mit angeschlossen. Also baulich tatsächlich, manchmal wirklich genau nebenan mit einer Tür genau in das nächste Gebäude tragt. Und dann war man dann. Oder manchmal eben auf dem Hof oder über die grüne Wiese dann direkt, da war dann schon das angeschlossene Gericht. Das war eine ganz typische Bauart. Und davon gibt es auch noch extrem viele in Berlin. Beispiel. Zum Beispiel in Neukölln. Ja. Alte Amtsgericht in Neukölln hat hinten im Hinterhof dann riesige Gefängnisanlage.
Und wie ist da denn der Stil? Also man könnte ja denken, das ist dann gewissermaßen die absolute Zweckarchitektur. Also wer gibt sich schon Mühe, ein schönes Gefängnis zu bauen?
Ja, wobei es gab einen bestimmten Typus, der sich entwickelt hat im 19. Jahrhundert. Ein System mit einem Panoptikum, wo du also im Grunde genommen in der Mitte einen Turm hattest und von dort dann diese Zellenflügel abgegangen sind. So immer noch im Gefängnis Moabit, Untersuchungsgefängnis Moabit. Aber das erste eigentlich, das so gebaut wurde in Berlin, das gibt es nicht mehr. Das ist das Leerter-Zellengefängnis gewesen. Aber es gibt dort einen wunderbaren Geschichtspark, den auch viele Berliner nicht kennen, wo man hinter den Mauern dann gewissermaßen eine Geschichtslandschaft hat und diese ehemaligen Flügel in Form von Vegetation irgendwie nachempfunden hat. Also das ist ein spannender Ort zum Entdecken.
Das ist am Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof.
Also Leerterstraße. Ganz, ganz spannend. Natürlich sagt auch so etwas, also wie Menschen umgehen mit ihren Gefangenen, über eine Gesellschaft aus, also über eine Haltung auch dazu, ob man den Menschen helfen will, vielleicht auch einen Weg zu finden oder ob man sie einfach wegsperrt. Auch das wird in eurem Buch ja, finde ich, sehr eindrucksvoll beschrieben. Also es ist immer auch eine Sozialgeschichte dann oder Kriminalgeschichte jener Jahre. Wie sieht das aus?
Also absolut, weil gerade die Gefängnisse halt unfassbar politisch geprägt sind. Ja. Und wenn man einfach da an den Knast in Hohenschönhausen denkt, den Stasi-Knast, der ja nicht als Gefängnis gebaut worden ist, sondern tatsächlich da Obst und Gemüse ursprünglich mal gelagert worden ist im Keller. Und dann wird dieser Keller umgebaut, der ist feucht, der kommt kein Licht rein. Da werden nur so ein paar Lampen reingeschraubt und das heißt dann U-Boot. Und ist unglaublich menschenverachtend. Und das benutzen erst die Sowjets nach dem Krieg und dann die Stasi einfach nahtlos weiter. Also das erzählen wir alles natürlich mit. Und gerade bei Gefängnissen kann man die verschiedenen Schichten der Geschichte, die furchtbar natürlich sind, oft in Berlin, einfach gut erkennen. Aber es gibt auch lustige und spannende Geschichten, die jenseits von dieser Schrecklichkeit sind. Denn viele von diesen Gefängnissen, die sind tatsächlich heute ja keine richtigen Gefängnisse mehr, sondern die werden anders genutzt. Gerade diese angeschlossenen Gefängnisse. Und diese Neunutzung von diesen Gefängnissen, da waren wir ganz überrascht, was da gerade in Berlin passiert in den letzten Jahren.
Zum Beispiel in Neukölln, findet das Praxistraining der Azubis statt, der Justiz-Azubis. Ja. Und es gibt einige Zellen, die sind so eingerichtet, wie sie heute dann wahrscheinlich in Wirklichkeit auch werden. Da liegt in der Zelle irgendwie ein Kreuzworträtsel, Pin-Up-Girls an den Wänden, eine Dose Ravioli, Zigaretten. Und da üben eben diese Azubis, wie es denn der Alltag ist. Wenn jemand randaliert, was macht man und wie geht man davor? Und wir haben tatsächlich einmal den Schlüssel bekommen und durften uns einen halben Tag dort verlustieren in diesem sehr faszinierenden Gebäude, wo auch ganz viel Kunst ist. Also in 18 Jahren haben die Häftlinge dort Kunst an die Wände malen dürfen. Und ja, ein wirklich verrücktes Gebäude.
Filmort, habe ich auch schon gesagt, sehr oft übrigens, logischerweise. Du hast auch schon mal mitgespielt, ne, in einer Gefängnisszene?
Ich durfte tatsächlich einen Film Honecker.
Jan-Josef Liefers
Regiearbeit. Ja, Jan-Josef Liefers Film. Leider ist diese Szene rausgeschnitten worden.
Ach so.
Das ist ein Skandal.
Große Tragik.
Großer Skandal.
Ja, hätte sonst noch eine noch bessere Quote gehabt, natürlich. Gibt es denn auch, also vielleicht so legendäre Orte, gerade was im Gerichte oder Gefängnisse betrifft? Also ich weiß, meine Oma, die eine richtige, echte Berlinerin war und also die hatte Haare auf den Zähnen. Und dann weiß ich, wenn jemand sehr vornehm war, also ihre Nachbarin war ein bisschen vornehm, sagte manchmal, Frau Röder, setzen Sie sich doch bitte mal, meine Oma, meine richtige Arbeiterfrau, sagt, ich habe lange noch im Moabit gesessen. Und dann war die immer total schockiert, diese alte Dame, weil sie dachte, es stimmt eben, dass meine Oma im Moabit saß. Aber jeder wusste natürlich in Berlin sofort, wenn man sowas sagt, weiß man, glaube ich, heute auch noch, was damit gemeint ist. Also gibt es solche Orte, die vielleicht auch besonders viel mit Legenden dann umwoben sind?
Also Moabit ist sicherlich der berühmteste Ort, dieses Untersuchungsgefängnis. Einfach, weil es auch eines der ältesten Gefängnisse ist, das noch betrieben wird in Berlin. Dann eben wegen dieser besonderen panoptischen Form. Das ist wirklich weltweit eines der wenigen noch erhaltenen Gefängnisse, die genauso nach so einer Gefängnislehre entstanden sind, die man heute nicht mehr verwenden würde. Und wo natürlich auch über Generationen unterschiedlicher politischer Couleur die Leute drin saßen und wo dann natürlich am angeschlossenen Kriminalgericht die großen RAF-Prozesse waren und der Honecker-Prozess. Also man kann deutsche Geschichte anhand dieses Gefängnisses selbstverständlich erzählen. Aber es gibt eben auch so kleine, letztlich ein bisschen unbekannte Gefängnisse, die aber auch total spannend sind. Zum Beispiel gleich in die Ecke von diesem Untersuchungsgefängnis in Moabit, da gibt es das alte Westberliner Frauengefängnis in der Leerterstraße. Das ist eigentlich mal ein Militärgefängnis gewesen, da hat auch Karl Liebknecht mal eingesessen. Und dann zu Westberliner Zeiten war es das Frauengefängnis. Da haben dann so ein paar Terroristinnen rund um Inge Fied da eingesessen. Die sind dann spektakulär mal geflohen. Es war alles wie im Film. Haben irgendwie über die Bibliothek mit Laken sich abgeseilt. Vorher hat es es auch schon mal geschafft, mit einer Nagelfeile tatsächlich ein Gitter durchgesägt. Das ist, wenn man diese Geschichten hört, ist unglaublich. Und heute ist nicht nur ein berühmter Drehort, sondern tatsächlich wird es jetzt gerade umgebaut zu so Proberäumen. Also man kann da Musikproberäume sie mieten. Da kann man natürlich richtig laut werden, weil es sind ja dicke Gefängnismauern. Und ich musste sofort an Jailhouse Rock denken.
Ja, natürlich ist dem Buch sehr wichtig, auch die Nazi-Zeit, wollen wir jetzt nicht vergessen. Plötzensee als ein unrühmlicher Ort, auch ein Gedenkort heute. Also auch diese düstere Zeit der Berliner Justizgeschichte, das ist es dann auch, ist in diesem Buch sehr wichtig. Man bekommt aber wieder auch hier sofort Lust, erstmal reinzugehen und loszugehen. Und da seid ihr natürlich auch die Richtigen, die Menschen dafür einzuladen.
Absolut, denn wir wollen extra für die Hörerinnen von Radio 1 eine kleine Tour machen und eine Lesung und Tour kombiniert, wo wir beide eben einige der Orte zeigen. Termin gibt es auch schon, Sonntag, der 30.04., 11 Uhr. Und man kann sich direkt bei uns anmelden, post@zeit-reisen.de. Das ist die E-Mail, post@zeit-reisen.de. Und da ziehen wir beide zusammen los und ja.
Und zeigt den Leuten was.
Genau. Als geführte Lesung sozusagen.
Geführte Lesung, großartig. Also danke auch für diese Einladung. Danke, dass ihr hier wart. Das Buch kann man auch bei euch bestellen. Natürlich im Buchhandel auch ganz normal, aber auch bei euch über Zeitreisen im Amir Verlag ist es erschienen. Kostet gar nicht mal so viel, finde ich. Also wenn man all die Bilder sieht, die ihr auch gemacht habt. Das sind ja neue Aufnahmen, zumindest größtenteils, aus was historisch ist. Logisch. Ne? 24,80 Euro. Da ist man schon dabei.
Viel zu günstig.
Beim Justizgeflüster. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. War natürlich auch für uns ein Privileg, jetzt mal diese Räume betreten zu dürfen. Mit euch gemeinsam, mit diesem Buch, Arne Krasting und Alexander Vogel. Dankeschön.
Danke dir.
Danke.